Lange bin ich Ihnen die Verbrauchswerte vom Tesla Model 3 schuldig geblieben. Ja, ich habe den Wagen jetzt seit 6 Monaten, habe 10.000 Kilometer drauf und möchte Ihnen heute mal ein bisschen was von meinen Testfahrten berichten. Und ja, ich habe auch einen Long Range mit Hinterradantrieb dabei, allerdings auf meiner alten Teststrecke, und ein neues Performance-Modell mit 20 Zoll Rädern. Ja, da gibt es eine ganze Menge Daten. Lassen Sie mich die ein bisschen interpretieren. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir beim Tesla Model 3 beim Verbrauch. Da werden ja ganz tolle Zahlen überall gezeigt und die einen sind sehr hoch, die anderen sind sehr niedrig und man kann das alles so nicht wirklich interpretieren. Es geht für mich immer darum, dass ich eine Verbrauchsstrecke habe, auf der ich selber fahre, die ich einschätzen kann. Und früher gab es dem Geschwindigkeit bei 80, bei 120 und innerorts oder so ähnlich, hat man da so 3 Verbräuche gegeben und dann irgendwann wurde daraus der Drittelmix. Dann hat man den NEFZ gemacht, den neuen europäischen Fahrzyklus. Mittlerweile ist man beim WLTP und all diese Zahlen, stimmen vorne und hinten nicht, kommen bei den Usern, bei den Nutzern der Autos überhaupt nicht an, haben ganz andere Zahlen dran. Und auch bei mir fahre ich ganz was anderes als das, was dort steht. Und deswegen habe ich hier meine Teststrecke auf der Autobahn direkt vor der Haustür von whisky.de. Wir sind ein Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden hier am Starnberger See. Wir versenden in ganz Deutschland und Österreich. Und da haben wir hier eine Strecke vor Ort. Da habe ich damals oder früher habe ich eine längere Strecke gehabt. Jetzt wird gebaut wieder Brücken. Jahrelang sind sie da am Rumdoktern. Und nun musste ich die Strecke jetzt verkürzen und habe da leicht andere Werte raus. Das werde ich aber dann entsprechend interpretieren hier, wenn ich die Daten Ihnen gebe. Was mache ich? Nun, ich fahre einmal mit 90, ich fahre einmal mit 150 und ich fahre einmal mit 200 konstant. Und das mit dem 200 konstant geht immer nur Sonntag ganz früh morgens, wo es momentan dann schon dunkel ist. Ich fahre dann, versuche dann immer im Morgengrauen zu fahren. Wir hatten jetzt dann auch Urlaubszeit, da war morgens schon was los. Also man muss dann mehrfach probieren, bis man dann eine ungehinderte Fahrt dadurch hat. Bei den Abfahrten bremse ich nicht, sondern rekuperiere. Muss dann ganz am Ende, wenn ich am Autobahnende, ich blende Ihnen mal die Strecke, Teststrecke ein, die ich fahre, wenn ich da dann rumdrehe und wieder auf die Autobahn gehe, dann muss ich dann zum Schluss sagen, also von 8 km/h muss ich dann runter auf 5 bremsen oder so, da ist ein bisschen was drin, aber das macht am Ende nicht 1 Wattstunde pro Kilometer aus. Und wenn Sie diese Zahlen mit Ihren deutschen Autos vergleichen wollen, die rechnen nämlich, oder mit den europäischen Autos vergleichen wollen, die rechnen nämlich mit Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und Tesla rechnet in Wattstunden pro Kilometer. Das hat einen riesen Vorteil. Man muss auf den Anzeigen viel kürzer schreiben. Wattstunde pro Kilometer, zwar sind es 3 Ziffern, die haben sie bei den Kilowattstunden auch, weil man eine Nachkommastelle angibt, aber die 100 Kilometer kann man weglassen. Man schreibt es also viel kürzer, geht viel besser auf die ganzen Displays. Ja, also Wattstunden pro Kilometer ist aus meiner Sicht viel sinnvoller als Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wobei, bei den Kilowattstunden hat man so die Vorstellung, eine Kilowattstunde 27 Cent. Gut, auch da, na gut, jeder wie er mag. Mir gefallen die Wattstunden pro 100 Kilometer. Also wenn Sie deutsches Auto fahren, rechnen Sie sich das um, indem Sie einfach hier durch 10 teilen. So, dann gibt es beim Tesla Model 3 die verschiedensten Ausführungen und vor Jahren hatte ich ein US-Fahrzeug hier von gelectric.at. Herzlichen Dank dafür, dass ich den Wagen damals auf der Teststrecke fahren durfte. Und da sind wir mit 90 gefahren, mit 150. Und für 200 war der Akku leider nicht voll genug. Es war ein großer Akku, aber nur mit Hinterradmotor. Das heißt, der Wagen hatte einen großen Akku und war aber leicht, weil der vordere Motor fehlte. War also ein Fahrzeug, was super Verbräuche hingebracht hat. Dann habe ich meinen Model 3 bekommen, Jahre später, oder ein Jahr später, und habe mich da auf einen Dual-Motor, weil es nichts anderes gab, aber nicht die Performance-Ausstattung. Das habe ich bei meinem Tesla Model S 100D, was ich parallel als Erstwagen fahre, auch nicht gemacht. Weil ich hatte einen Performance, einen P85D, der hat zwar toll Bums und so, aber der normale Tesla hat schon dermaßen einen Anzug mit 4,5 Sekunden von 0 auf 100. Da brauche ich die letzte Sekunde oder noch weniger brauche ich nicht. Das ist schon schneller, als man seinem Mitfahrer normalerweise zumuten kann. Also habe ich hier keinen Performance genommen. Und dann war jetzt Mario, herzlichen Dank dafür, so nett und ist morgens mit seinem Wagen gekommen, dass wir Sonntag früh mit dem Performance fahren konnten. Und jetzt haben wir also auf der einen Seite den Hinterradmotor Long Range mit 18 Zoll Felgen, allerdings ohne Radkappen sind wir damals gefahren. Dann haben wir meinen Dual Motor Long Range mit den 19 Zoll Felgen. Die haben also nicht die relativ gedeckten Radkappen drin, sondern Speichen. Allerdings nicht zu verbogen, dass also nicht zu viele Wirbel entstehen. Und dann das Performance Modell mit 20 Zoll Felgen, die sehr von der Form her sehr gleich aussehen zu den 19 Zoll Felgen. Und von den Reifen war auf dem Long Range, auf dem Rear Wheel Drive Long Range war ein Conti Allweather drauf. Gibt es in Deutschland nicht, war der US-Reifen, der da mitkam. Vergleichsweise hartes Ding. Ja. Bei mir ist ein Hancock drauf, der ist nicht weicher, auch eine ziemlich harte Nuss. Und auf den 20-Zoll-Felgen ist ein 235 genauso breit wie meine. Ich habe ein 235 40 oder 45 und das sind 235 35 auf den 20-Zoll-Reifen drauf. Ein Michelin Sport S mit einer ganz kleinen 4 dabei. Ja, ich blende da hinten die Bilder von diesem Performance-Modell mal ein, weil mein Model 3 in Rot kennen Sie ja. Und da sind wir nun mit gefahren und jetzt will ich Ihnen dann mal die Tabelle einblenden und ein paar Takte dazu sagen. Das amerikanische Model 3 nur mit dem Hinterradantrieb, das hat bei 90 km pro Stunde 120 Wattstunden verbraucht. Das ist ein absoluter Spitzenwert, den der gebracht hat. Und allerdings mit den harten Reifen, und ich glaube, da waren 3,1 Bar Druck drauf auf diesen Reifen. Haben wir damals nicht getestet. Heute habe ich eine extra Luftpumpe von Makita, damit ich da die Luftdrucke richtig einstellen kann, unmittelbar vorm Losfahren. Und bei 150 waren es 223. Wie gesagt, bei 150 hätte der Wert vermutlich etwas besser sein können, wenn man die Radkappen drauf gehabt hätte, wenn man mit normalem Luftdruck fährt, damit der Wagen ein bisschen geschmeidiger an der Straße liegt, könnte es da ein bisschen mehr sein. Allerdings war das die Strecke, die lange Strecke, und die Auf- und Abfahrten senken den gesamten Verbrauch. Je länger die Strecke ist, umso weniger senken sie. Also tendenziell sind diese Werte hier etwas höher, könnten also auf der neuen Strecke etwas niedriger sein. Das ist eine interessante Frage. Und den 200er, wie gesagt, konnten wir nicht messen, weil er damals keine Schnelllademöglichkeit hatte und wir an dieser Stelle auf Typ 2 Ladung angewiesen waren und das war relativ zach. So, als nächstes mein Model 3 mit den Hancock-Reifen mit 3,1 Bar, was 0,2 über dem vorgeschlagenen Druck des Herstellers ist. Ich fahre gerne mit etwas weniger Druck, weil dann die Reifen etwas weicher sind und meinem Komfortwunsch etwas näher kommt. Allerdings heißt dann, dann fahren die ungleichmäßig ab, habe ich noch nie gemerkt bei mir. Meine Reifen sind bei allen Teslas perfekt abgefahren. Ob ich nur zu wenig drin hatte oder wenn ich auf die große Strecke ans Nordkap und nach Afrika gegangen bin, wo die Ladestationen 2015 noch sehr, sehr dünn gesät waren, ganz im Norden und ganz im Süden, da bin ich natürlich dann mit 3,4 oder sowas gefahren. Also da hätte es ja auch anders abfahren müssen, die Mitte stärker, hat es auch nicht getan. Also an dieser Stelle trauen Sie sich mehr reinzutun oder weniger reinzutun. Das macht am Verschleiß aus meiner persönlichen Sicht nicht so viel aus. Müssen Sie dann überwachen und prüfen, ob es bei Ihnen so passiert ist. So, und dieser 3,1 Bar aufgepumpte Hancock-Reifen hatte also 129 bei mir, 243 bei 90, 243 bei 150 und 387 bei 200. Und da sieht man wunderschön, wie das nicht linear ansteigt durch den quadratischen Luftwiderstand. Am Ende von diesem Video oder in ein paar Minuten kriegen Sie dann hier das Diagramm, wo Sie das alles nochmal in Relation zueinander setzen können. Wie gesagt, hier müssten die Werte vermutlich noch ein bisschen höher sein, um es mit dem oberen vergleichen zu können, weil hier die langsamen Auf- und Abfahrten den Wert schönen. Allerdings bei 90 vermute ich mal nicht, dass die Werte so weit geschönt sind, weil das ja auch relativ langsam auf der Autobahn ist. Da machen die An- und Auf- und Abfahrten dann nicht mehr so viel tendenziell aus. So, beim Model 3 mit 2,9 bar, das zeigt ja schon deutlich höhere Werte. Der Reifen ist dann weicher, es gibt mehr Walkarbeit im Reifen und damit steigt der Verbrauch. Und da sehen wir hier 143, 255 und 384. Und da wundert man sich jetzt bei 200, da fällt das nicht so auf. Ja, warum? Ich vermute, A, es könnte ein Messfehler sein, durchaus mal drin. B, dass der Reifen durch die hohe Fliehkraft, die bei den hohen Drehzahlen entsteht, einfach härter wird und hier der Unterschied sich nicht mehr so bemerkbar macht. Wäre eine Vermutung von mir. Es wird immer gefragt, wie es denn so mit dem Wind und mit der Temperatur ist und so. Ja, Temperatur ist eine Sache. Allerdings, ich stelle die Heizung immer ganz, ganz runter und mache nur die Lüftung an, damit hier also durch Heizung nichts passiert. Und die Temperatur hat auf den Luftwiderstand einen vergleichsweise geringen Einfluss. Das ist also, der Luftdruck ist viel, viel schlimmer. Die Temperaturen machen da nur ganz minimale Einflüsse hier beim Luftwiderstand aus. Also die Luftdichte ist in Abhängigkeit von der Temperatur nicht so. Dann das Model 3 Performance. Und das hat jetzt also die Nachteile, dass es die größere Felge hat, sie zu mehr Verwirbelungen neigt. Und der Luftdruck lag bei 2,93. Also eher lag er zu der Linie der Zeile direkt über dieser hier jetzt, bei 100, also vergleichbar zu der 143 bei 90 km pro Stunde. Da liegt er drüber. Und das hat jetzt ja einmal der Felgeneinfluss. Das zweite ist, man hat dort eine andere Elektronik, die mehr pumpen kann. Ob die dann, wenn man sie weniger schwach verwendet, im Energieverbrauch oder im Wirkungsgrad besser ist, kann ich nicht sagen. Der Wagen hat auf jeden Fall einen Spoiler, der um 1, so viel Prozent oder um 1% weniger im Verbrauch bringen sollte. Und der Performance liegt ja etwas tiefer. Und mit diesem tiefer liegenden Fahrwerk sollte ein deutlicher Vorsprung in im Verbrauch bei höheren Geschwindigkeiten da sein. Das habe ich also mit meinem Luftfahrwerk beim 100D, beziehungsweise damals beim 85er, habe ich das mal gemessen in Abhängigkeit von der Höhe. Bei 90 tut sich gar nichts. So ab 110, 120 kann man das erste spüren. Und bei 200 gibt es schon ganz schön mehrere Prozent an Vorteil, wenn man den Wagen entsprechend dann runterfährt. Sodass ich bei 258 oder bei 150 mit dem Verbrauch von 258 nicht überrascht bin, dass er an das Model 3 ran, an das, den Dual-Motor Nicht-Performance durchaus rankommt. Hier sollte der Luftwiderstand wirklich Vorteile bringen. Dann bei 200 ist er allerdings wieder drüber und zwar deutlich. Und da nehme ich an, dass einfach so hohe Ströme fließen, dass es hier A, der Motor dermaßen mit seinen Magnetfeldern nachhängt, dass dort die Induktion nicht mehr so entsprechend zumindest mal am Vorderradmotor funktioniert, dass es da die Verschränkung der Felder gibt. Also dass da hier die Wirkungsgrade schlechter werden, wenn man einfach da so viel mehr reinpresst. Muss man mehr reinpressen? Nein, muss man eigentlich nicht. Also es muss an der Architektur liegen, dass hier mehr verbraucht wird. Es kann allerdings auch sein, dass der Michelin-Reifen weicher ist. Der fuhr ziemlich gut auf dem tiefer gelegten Fahrwerk und auf den 20-Zoll-Felgen ab. Der war von der Härte, war der mit dem 19-Zoll-Reifen beim Hancock, war der durchaus vergleichbar. Also der Michelin-Reifen, ein Spitzenreifen an dieser Stelle. Allerdings zwischen dem harten und dem weichen Reifen sollte bei den hohen Geschwindigkeiten, wie gesagt, kein so großer Unterschied sein, weil die Rotation das Ding stabilisiert. Also wie man es dreht und guckt, hier haben wir nun einen prozentualen Vergleich, was das Performance-Modell mehr gebraucht hat, mit 8,4, 1,2 und 6,5. Da man auf der Autobahn meistens im Bereich, sage ich mal, von 130, 150, 170 mit so einem Auto unterwegs ist, sollten die sich an der Stelle nicht viel tun. Im Stadtverkehr tja, da ist man mit diesen Performance-Modellen, obwohl man tolle Ampelstarts hinlegen kann, dem Verbrauch doch massiv geschlagen und bei höheren Geschwindigkeiten dann wohl auch. Wohlgemerkt, dies ist nicht eine Testreihe mit statistisch 10 und dann gucken, Mittelwertbildung, Abweichungen rechnen und so. Nein, das ist eine Momentaufnahme an dieser Stelle. Jetzt kommt die versprochene Grafik. Und hier sehen Sie jetzt, die blaue Linie ist also das US-Modell mit dem Hinterradmotor, den wir nur bis 150 gemessen haben. Und die linke Skala, wo Sie sich jetzt einordnen mit den 100 und wie waren es 20 Wattstunden pro Kilometer, können Sie an der linken Skala sehen, die habe ich tatsächlich bei 0 anfangen lassen, damit Sie sehen können, um wie viel es sich dort verschiebt, dass wir jetzt nicht einfach, sagen wir mal, hier von 100 bis 200 zeigen den Bereich und dann sind die riesig weit auseinander. Nein, die liegen relativ dicht beieinander, aber man sieht, es gibt Unterschiede. Und die machen sich dann am Ende in 8% weniger Reichweite im Urlaubmodus bemerkbar. Muss man halt achten. Das sind über 30 Kilometer. Ne? Da muss man sich schon Gedanken drüber machen, ob man das haben will oder nicht. Bei 150 rücken die Werte alle ein bisschen dichter zusammen und, oh, nee, ist auch nicht wahr. Da rückt das Model 3 mit den verschiedenen Luftdrücken etwas zusammen. Ja, und so führt es dann nach oben fort, sodass Sie also hier schön sehen können, dass die Werte zwar hübsch beieinander liegen, aber es gibt dann doch durchaus Unterschiede. So, das soll es im Prinzip an dieser Stelle gewesen sein. Ich freue mich, wenn wir mal mit einem Model 3, Long Range oder Short Range wäre gar nicht mal so schlecht, der wäre ja noch leichter, auf dieser Strecke mal fahren könnten und dabei dann den Luftdruck auf den Maximalwert erhöhen könnten. Und dann können wir mal schauen, wie wir auf dieser Strecke mit dem verbrauchsgünstigsten Tesla, den es gibt, was wir da für Verbräuche rausfahren können. 18 Zoll Felgen mit Radkappen und dazu ein paar harte Reifen, bevorzugt vielleicht den Hancock, wäre vielleicht an dieser Stelle dann das Optimum, was man an dieser Stelle rausholen könnte. Das soll es gewesen sein für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.